Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Ja, willkommen zum Teil 2 des Morgenrundganges. Das Reh-Shooting hat noch etwas angedauert. Es hat sich einfach gesonnt. Und ich bin dem Wendehals ein Stück gefolgt, habe mich dann doch ablenken lassen von meinem liebsten Favoriten und tollsten, herzenswärmsten Vögelchen der Blaumeise. Und habe ein Nest entdeckt, das ich jetzt schon, ich weiß nicht, ob es das gleiche Paar ist, ist sehr unwahrscheinlich, aber jedes Jahr brütet in dieser alten, toten, morschen Pflaume, alt, ich weiß gar nicht wie alt, so alt ist sie wahrscheinlich gar nicht, ist so ungefähr um Oberschenkel, Vologen-Oberschenkel dick, totes Ding, ein Ast noch drin, da geht's senkrecht rein und da drunten sitzt eine kleine Blaumeise auf den Eiern, saß da drin und guckst mich ganz ängstlich an, schnell weg. Kleines Foto noch kurz gemacht, mich entfernt, sicher gegangen, dass Blaumeisenpartner oder Partnerin, ich glaube, dass da auch beide brüten, aber sie wahrscheinlich etwas mehr, sich wieder dem Nest genährt hat, um das Weibchen zu füttern, denn da waren noch keine Jungvögel drin, das waren Eier, auf dem die eine Blaumeise saß und gebrütet hat. Ha, jedenfalls, das war eine eindeutige Ablenkung und bin jetzt auf dem Kunstwanderweg, kurz hinter dem Hirschen, oberhalb vom Buchenbruch, also leicht außerhalb der Streuobstwiese. Wir hören die Kraniche. Und ich musste hier halten, weil ihr hört dieses feine. Jetzt gerade nicht. Das hohe Pfeifen. Und das Gezitter im Hintergrund hätte dieses. Eine weitere Taubenart hier auf dem Platz. Und ich hoffe, dass das nicht der vermeintliche Wiederhopf ist, der gehört wurde letzte Woche von unseren Ostercamp-Teilnehmenden. Denn auf weite Entfernung kann das Hu, 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 Hu auch wie Hup, 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 Hup klingen oder dann verwechselt werden, vor allem wenn man darauf wartet. Also der Wiederhopf, den habe ich hier direkt am Platz noch nicht gehört. Ehrlich gesagt, ich habe ihn noch nicht ein einziges Mal gehört in diesem Jahr. Ich kriege ständig Nachrichten geschickt, wo überall der Wiederhopf gehört und gesehen wurde. Ich habe ihn allerdings schon zweimal gesehen, aber nicht direkt an oder um unseren Platz herum. Einmal in Belzig. Auf einer Morgenwanderung flog er wunderschön verkleidet als fliegendes Zebra vor uns entlang. Und einmal habe ich ihn bei Brück oben auch im Flug, aber still gesehen. Also wieder, wir sind da. Sie brüten auch schon in ein Nachbarort hier, ungefähr 20 Minuten mit dem Auto. Nördlich von Belzig, bei uns nichts. Obwohl ich seine Luxuswillen, würde ich sagen, zum dritten Mal versetzt habe. In der Hoffnung, dass ihm dieser Ort besser gefällt. Also es ist extra gemäht da und ach, hört auf, die Dinger erneuert. Es ist ein Trauerspiel. Ich mag den Wiederhopf, er mich anscheinend nicht. Nun, konzentrieren wir uns noch mal. Scout-Taube? Wie nennen sie deswegen so, weil sie so heimlich ist im Wald? Auf dem Feld nicht. Brütet in unserer Region ausschließlich in Schwarzspechthöhlen. Auf Amrum, da gibt es keine Schwarzspechthöhlen, weil da gibt es keine Schwarzspechte, weil es da keine großen alten Bäume gibt. Brüten die Hohltauben doch tatsächlich in Kaninchenbauten, die wie eine in den Boden gebaute Schwarzspechthöhle anscheinend ist. Also es ist eine sehr anpassungsfähige Vogelart, die aber hier in bewaldeten Regionen eng symbiotisch einhergeht mit dem Schwarzspecht. Eine einseitige symbiotische Beziehung, denn sie braucht den Schwarzspecht, damit er ihr Höhlen schlägt, in der sie dann brüten kann. Weil er macht sich jedes Jahr eine neue. So, jetzt lauschen wir immer noch mal in den Eichenwald. Oh, da ist der Kuckuck. Das ist ein Vertreter von Günther vom vorletzten Podcast. Nur so sollte er eigentlich klassischerweise klingen. Nochmal. Ein scharf und hochfrequent vorgetragenes Lied, das sich für mich in die Gruppe der Wiederholer einreiht. Das immer wieder das gleiche Ströfchen vorträgt, nämlich bist du verrückt oder was? Bist du verrückt oder was? Nee, es singt ja leider nicht so konstant durch. Aber das wäre das klassische Lied des Gartenbaumläufers. Gibt's garantiert auch passendere Merksätze. Bei uns ist es der. Und angehalten habe ich eigentlich. Da war's. Weiter weg. Angehalten habe ich eigentlich in dem Gesang des Waldbaumläufers. Ja, noch mal kurz. Wir brauchen Geduld. Es ist nicht mehr so früh. Das heißt, die Vögel singen nicht mehr so durchgehend und regelmäßig. Da, der Ruf zieht, zieht, zieht. Angesetzt, nur bist du verrückt. Ja, eine weitere. Da. Das war ein aufgeregter Ruf. Auch von Günthers Kollegen, Gartenbaumläufer. Hausaufgabe. Da. Bitte hört euch den Gesang des Gartenbaumläufers einmal an. Er ist ein sehr häufiger Baumläufer. Ein nur aufwärts strebender Kleiber, könnte man sagen. Also er klettert nicht kopfüber runter, sondern er klettert immer von unten nach oben, fliegt dann nach unten. Das war gerade ein Pirol. Und läuft spiralförmig den Baum hoch, nach Nahrung suchend und dann wieder runter. Das war eben mein erster Pirol in diesem Jahr. Und der war still. Und heimlich. Und wunderschön und gelb. Der hat einfach einen sehr hektischen Flug, der Pirol. Also ist schon ähnlich wie eine Amsel vom Flug her. Ist eine ganz andere Familie. Gehört zu den Oriolen, von denen es nur eine Art hier gibt in Europa, nämlich den Pirol. In Südamerika zum Beispiel und ich glaube auch in Südafrika gibt es verschiedene Arten oder in verschiedenen afrikanischen Ländern gibt es noch verschiedene Arten. Jedenfalls bei uns gibt es den Pirol Only. Schwarz-gelb, Weibchen, grün, schwarz. Also dieses Jahr habe ich ihn zuerst gesehen und nicht gehört. Auch irre irgendwie. So, ich bewege mich jetzt langsam mal weg von diesem Acker. Jetzt singt natürlich der Gartenbaumläufer wieder, wo wir zu weit weg sind. Wir lauschen noch einmal rein. Das lange, fette Trommeln eben, was uns völlig rausgerissen hat, war einfach zu lang und zu tief. Ein zu dicker Ast wurde dort bewegt, als dass es irgendein anderer Specht sein könnte, als unser allergrößter Specht. Und der ist sehr schwarz und ein bisschen rot. Und der ist der Schwarzspecht. Den haben wir eben doch gehört mit seinem Ruf. Yeah. Cool, Meise. Na komm. Ein Vogel macht, was ich will. Alle machen, was sie wollen. Das sind wie meine Kinder. Also, wir gehen weiter und genießen, dass der Schwarzspecht um uns rum ist. Wie ihr merkt, als der erste Frühlingspodcast rauskam, ich weiß nicht, irgendwie der Frühling ist erwacht oder das war jetzt vor ein paar Folgen, wie laut der Schwarzspecht dort war und gerufen hat und geschrien hat und gerufen und gerufen. Er hat den ganzen Podcast fast begleitet. Jetzt ist er sehr still geworden. Er trommelt noch, um sein Revier zu markieren. Aber er hat jetzt einfach andere Sachen zu tun. Da sind wahrscheinlich schon Jungvögel im Nest. In der fetten, dicken Bruthöhle, da ist keine Zeit für Liebeleien und sich necken und jagen und um die Bäume herum toben, sondern da geht's ums Jungen aufziehen und das braucht viel Aufmerksamkeit, Geduld und Nahrung, damit im nächsten Jahr wieder neue Höhlen für die Hohlhaube geklopft werden können. So. Im Hintergrund immer wieder mal hier und da ein Wendehälschen. Ein weiterer Specht mit seinem quäkenden Quiek, 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 Quiek. Aber dem werden wir jetzt noch ein bisschen auf den Pelz rücken. Während wir hier über diesen groben Acker laufen und dicken, fetten Wildschweinfährten nicht folgen. So, wir nähern uns der Pieperwiese. Aus deren Richtung, vom Zink hin auf, wohl der Wiederhopf gehört worden sein soll vor 2 Tagen. War das gestern? Moment, vor 3 Tagen. Denn vorgestern habe ich extra deswegen mit Arthur ja draußen gepennt, in der Nähe dieser Wiese, um ihn morgens aufzunehmen. Und was war? Nichts. Stille. Und wir waren früh wach. Also, zweiter Versuch heute. Es geht so weiter wie im letzten Jahr. Ohne ein schönes, tiefes, eindringliches, wohlklingendes Hup, Hup, Hup. Hup, 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 Hup. Hup, Hup. Hup, 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 Hup. Hup, 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 Hup. Hup, Hup, Hup. Hup, 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 Hup. Hup, 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 Hup. Hup, 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 Hup. Man soll ihn ja auch anlocken können, muss man aber sehr viel Geduld und Ausdauer haben und lange, lange hupen und früh aufstehen und nicht zu dominant hupen, weil wenn wir sie anlocken und nicht vertreiben, also das machen wir, das kann man für mich nicht erwarten, das bringe ich nicht. So, bisschen durchs Knick-Knack zur Pieperwiese. So. Also hier am Rande der Pieperwiese meine ich ja letztes Jahr, auch auf der Suche nach dem Wiederhopf, eine Heidelerche, eine Haubenlerche gehört zu haben. Die dritte Lerchenart, die es hier bei uns in der Region gibt, die ist aber sehr selten geworden, die Haubenlerche, da sie absoluter Fan von Brachflächen ist. Also ja, so verwahrloste, karge, für die Ahnungslosen, triste Landschaften. Genau das braucht die Haubenlerche, die wirklich speziell aussieht. Die hat ähnlich wie die Haubenmeise eine richtig spitze Holle oben drauf. So ein Dreieck auf dem Kopf. Und einen ganz speziellen Gesang, den ich nicht nachmachen kann, weil ich den viel zu selten höre. Aber ich habe sie nicht oft genug gesehen, um sicher zu sein. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Pendelse überall, Meisen überall. Und ich bin jetzt an einer Stelle, in der ich letztes Jahr zum ersten Mal beiwohnen durfte, wie ein Kleinspecht schlafen gegangen ist. In einer Höhle, in einer Brutehöhle, die in einem Apfelbaum entlang so einer kleinen Obstbaumallee war. Und das Witzige an der Situation war, dass ich einen Teilnehmenden abholen wollte aus Hagelberg, unserem Nachbarort. Der liebe Moritz kam mir entgegen, ich sah ihn schon, er sah mich, wir begrüßten uns, ich sah den Kleinspecht, hielt an, er sah, dass ich irgendwas sehe, hielt also auch an, wir waren immer noch 40 Meter entfernt voneinander, in der Mitte von uns dieser Apfelbaum. Plötzlich sah er einen kleinen Vogel auf diesem Baum rumhüpfen, den ich beobachtet habe. Und dann haben wir beide den gleichen Vogel, für Vogel aus zwei verschiedenen Perspektiven beobachtet. Von zwei verschiedenen Seiten, haben ihn auch gehört. Und Moritz wusste natürlich sofort, um wen es sich handelt, denn er sah aus wie ein Miniaturbuntspecht. Bisschen größer als eine Kohlmeise, aber wirklich nur ein bisschen. Und der hüpfte da rum und so. Und plötzlich war er weg und wir standen da noch ewig. Und was ist denn jetzt los? Warum? Dieser Specht ist nicht weggeflogen und da haben wir das Loch entdeckt. Und der Specht war im Loch verschwunden. Es fing an zu dämmern, wurde dunkler und wir konnten uns dann mit Worten und einer warmen Umarmung begrüßen, während wir aber dort schon eine halbe Stunde ungefähr gefühlt, vielleicht waren es bloß 20 Minuten, schon standen und uns eigentlich schon auf Kleinspecht-Beobachtungsmanier begrüßt haben. Also es war eine sehr eindrückliche Szene. Untermalt vom der hier gerade vor mir langfliegt. Denn sie brüten wieder. Rabe und Räben. Die schwarzen Barone brüten wieder näher am Zinken als im letzten Jahr. Letztes Jahr waren sie ungefähr einen Kilometer weit weg. Dieses Jahr sind Sie eigentlich jetzt nur Luftlinie vielleicht 200 Meter weit weg? Am Rande der Piperwiese und am Rande vom Adlertal. Das Adlertal ist ein Waldgebiet, das wir dank der wohlwollenden Vereinbarung mit dem angrenzenden Waldbesitzer benutzen dürfen und dort auch übernachten und Tag und nachts in diesen Wald hineinlaufen dürfen. Und das heißt Adlertal, Tal ist klar, weil es ein Tal ist, und links und rechts zwei Kämme, Hügel, die dieses Tal bilden. Und an den Kiefern am Rand dort, ganz weit oben, haben die Raben ihren Horst vom vorletzten Jahr wieder aufgenommen, ausgebessert und brüten dort. Und da hat noch nie ein Adler gebrütet, denn es hat gar nichts mit dem Adler zu tun, der sich in die Lüfte erheben kann, sondern eher mit dem Farn, das im Wind leicht wiegend dem anmutigen Flug des Seeadlers gleicht. Das Adlerfarn. Breite Flügel, die sich nach links und rechts ausbreiten auf einem Blatt. Deswegen heißt es Adlertal, wegen dem Adlerfarn, weil es bald im Sommer, wenn er sich komplett entfaltet und in ganzer Pracht das Tal bedeckt, dort steht, teilweise mannshoch einen undurchdringlichen Dschungel bildet, zusammen mit den Brombeerhecken. So, und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Feder gefunden, die leider akustisch nicht greifbar ist, Otto, obwohl. So streift sie gegen das Mikrofon und so klingt sie. Ziemlich harte, kompakte Stoßfeder vom Schwanz hinten, von der Steuerfeder links grau, taubengrau, könnte man sagen, mit einer schwarzen Endbinde, aber viel zu kurz wie Ringeltaube oder Straßentaube. Oder viel zu breit für Türkentaube. Viel zu früh eine Mauserfeder von der Turteltaube zu finden, weil die ist noch nicht da. Also handelt es sich um unsere Scout-Taube, die in den Schwarzspecht-Höhlen brütet. Ihr wisst ja, wie sie heißt. So. Jetzt würde ich gerne noch einmal Wendy Hallo sagen. Und dann nach Hause gehen und frühstücken. Und vor allem Kaffee trinken. So. Ja, sorry für den Wind, aber wie sagt der Brandenburger, was willst du machen? Ist halt so. Ich versuche euch auch immer schön aus dem Wind rauszuhalten, was mir nur so mäßig gelingt. Aber dafür muss ich rückwärts laufen. Seht ihr, wie viel ich opfere? Wie viel ich auf mich nehme, sagen wir so, Opfern ist das falsche Wort, wie viel ich auf mich nehme, um das Klangerlebnis möglichst reichhaltig zu gestalten. Und ja, unsere Straße hört ihr im Hintergrund, die gehört einfach dazu. Ich bin heilfroh und kann ihre Geräusche bestens integrieren, denn ohne diese Straße wäre es ein weiter Weg zur Schule, zum Kindergarten, zum Einkaufen. So, wo ist jetzt die Klappergrasmücke? Die haben wir noch gar nicht gehört. Ich muss jetzt mal ganz kurz schnell über die Wiese sprinten zurück, um euch meine Freundin Klappergrasmücke vorzustellen. Das ist die kleinste Grasmücke bei uns. Und? Ja, aufkommender Wind mag kein Vogel. zumindest nicht in Bezug auf Gesänge. Weil singen ist auch anstrengend, ist wunderschön, macht Spaß, ist aber auch anstrengend und energieverbrauchend. Das braucht man nicht so. Das ist ja wie Perlen vor die Säue, wenn du in das Windrauschen der Blätter, das ist ja schön genug, da reinzusingen. Völlige Energieverschwendung. Aber eben, was sie so schön zu hören, wo ist sie jetzt? Da fliegt sie. Gib mir eine Sekunde. Währenddessen genießt ihr die Amsel, das ganz zart unterlegt ist vom Rotkehlchen. Das wäre den Podcast aus den Niederlanden von der International Tracking Symposiums Konferenz da. Bekannt sein müsste, denn es klingt nicht sehr anders in Brandenburg als in Niederlanden. Es klingt einfach überall wunderschön. Das helle, amselartige Flöten, schnell vorgetragen von der Mönchsmücke. Freundin Klappergrasmücke fliegt hier hektisch hin und her. Ist auch eine von den frühen Grasmücken, die gleich nach der Mönchsgrasmücke ankommt. In einem Jahr war sogar mal ein frühes durchziehendes Individuum, früher als die erste Mönchsgrasmücke bei uns auf dem Platz. Aber nur Tagpause und dann weiter. Buffig, klar. Ist auch da. Gerade eben habe ich sie gehört, mehrere Male hier schon. Bei mir auf dem Platz war sie auch schon zu hören. Hinterm Haus bei uns brütet sie. Da ist sie auch noch nicht so durchgehend zu hören, eher sporadisch. Das ist so eine Grasmücke, die so richtig in Fahrt kommt, mitten im Brutgeschehen. Also wenn die Sonne Kraft hat und es richtig heiß wird im Sommer, gibt es so eine Phase, wo alle meisten Vogelarten sehr, sehr still werden, bis auf Goldammer und Klappergrasmücke. So, das gibt's ja nicht. Da ist sie. Dieses Brrrr oder Plapper. Moment. Nein, Buchwing. Ja. Könnte sein, dass die Mischung aus zunehmender Windbewegung im spärlichen Birkenlaub und Anwesenheit vom konzentrierten Vologen Gesangshemmungen auslöst. Jetzt bin ich eigentlich wieder genau an der Stelle, wo ich eben die Hohltauben-Steuerfeder gefunden habe. Also, wenn jetzt meine, man muss jetzt eigentlich sagen, seit gestern ehemalige Praktikantin, Jacqueline hier wäre, hätte sie garantiert ein Strahlen im Gesicht und könnte euch das Geräusch, das ihr im Hintergrund an der Waldkante hier hört, erklären. Achtung, dieses das sogenannte Wrünschen oder Rüllschen gibt bestimmt noch mindestens 4 oder 5 Worte, die genau diesen Ruf beschreiben. Je nach Region und Dialekt gibt es andere Bezeichnungen dafür, die eben wieder in Form von Buchstaben wie dieser Ruf klingt. Also dieses also ähnlich wie der Ruf der Goldammer, nur 10-mal länger. Die Goldammer macht Jip und der macht Jip. Oder wie sagt Greg immer? Zerk. Jeder hat andere Buchstaben, weil jeder andere Ohren hat, die auf das Gleiche wiedergeben. Und wenn du dir diesen Ruf merkst, plus noch einen erstmal nicht zum gleichen Vogel zuzuordnenden feineren, glöckchenartigen Ruf, der auch im Flug vorgetragen wird, ganz hoch und fein wie so ein silbernes Glöckchen, dann hast du den Grünfink verinnerlicht. Denn das Wrünschen dieser Ruf und das glöckchenartige Flugruf-Element wird auch im Sitzen vorgetragen und beide diese beiden Rufe werden in den Gesang mit eingewoben, der sehr variantenreich und virtuos sein kann, sehr melodisch auf jeden Fall, wenig wiederholend und alles andere als rhythmisch. Aber diese Rufe tauchen immer wieder auf in dem Gesang, der an sich erstmal, wenn man den nicht kennt, schwer zu erkennen ist. Aber wenn dann diese Rufe vom gleichen Vogel kommen, aus der gleichen Ecke, vom gleichen Baum, und wahrscheinlich nicht nur von einem Individuum vorgetragen, weil die sehr nah aneinander brüten und oft in so Trupps unterwegs sind, auch fast ganzjährig, würde ich sagen. Außer diese kurze Brutphase, vielleicht noch die zweite, zumindest kommt es mir so vor. Dann hast du es mit dem Grünling zu tun, dem Grünfinken. Und nicht mit dem Buchfinken. Und nicht mit dem Dieselfinken. Ja, es liegt auch neben der Windstärke an der Tageszeit, dass die Vögel einfach nicht mehr so verlässlich, also verlässlich heißt, wenn sie einmal gesungen haben, dann ihren Song nochmal wiederholen und nochmal wiederholen, nochmal wiederholen. Sie sind einfach störungsanfälliger und sie haben auch noch einfach andere Sachen zu tun, als jetzt den ganzen Tag nur zu singen, weil sie sind ja keine Nachtigall, die in der Hochzeit bis zu 20 Stunden am Tag singt. Also, wenn wir die Klappergrasmücke hinter uns lassen, ihr ahnt es, Hausaufgabe nach Beenden dieses Podcastes. Und jetzt bei einer halben Stunde nach Beenden dieses Podcastes YouTube oder ein Medium deiner Wahl öffnen und nachdem du Gartenbaumläufer eingegeben hast und gehört hast, alles klar, sehr hoch und schrill, interessant. Hörst du dir an, wie die Klappergrasmücke klingt? Und zwar dieses typische klappergrasmückige Element, dieses, das ist wie so ein Plappern, wie so ein, wird beschrieben als Mühlrädchen, nur habe ich noch nie ein Mühlrädchen gehört, was vom Wasser angetrieben wurde, um dann Mahlsteine in Bewegung zu setzen. Also ich weiß nicht, was das für ein Bächlein sein muss, der dann so plappert, aber klappern finde ich ganz gut, wie so ein es ist nicht hölzern, es ist schon melodisch, irgendwie, also ne, es ist schon klangvoll einfach. Also es klingt schön, leicht und mild und wird immer in kurzen Abständen, wenn so Hauptgesangsaktivitätsphase ist, vorgetragen und immer in ähnlicher Länge. Also mit manchmal so einem kleinen Vorgeschwätz, Vorgesängchen dran oder Nachgesängchen. Denn für die Grasmücken ist ganz, ganz typisch. Das macht sie ja so schwer zu bestimmten Jahreszeiten auch auseinanderzuhalten, dass sie vor der Brutzeit, also wenn sie ins Brutrevier reingeflogen sind, anfangen Nest zu bauen, anfangen Reviere zu besetzen, ihre grasmückige Ordnung herzustellen. Und am Ende der Brutzeit, wenn also der ganze Elternstress vorbei ist, ihren sogenannten Subsong vorzutragen. Und das tun dann Männchen und Weibchen, duellieren sich im positiven Sinne, pushen sich, zeigen sich ihre körperliche Fitness, singen ihre Verbindung miteinander in die Welt hinaus. Und diese Subsongs, diese Paarbildungslieder sind unglaublich virtuos, melodisch, abwechslungsreich, und da ist es sehr, sehr schwer, dann die Mönchsgrasmücke von der Klappergrasmücke, von der Dorngrasmücke zu unterscheiden, erst recht von der Gartengrasmücke, die wahrscheinlich erst reingekommen ist, wenn die Mönchsgrasmücke schon ihre erste Brut durch hat. Und diese Subsongs, diese Paarbildungssongs, werden wahrscheinlich am Ende der Brutzeit nochmal um ihre gelungene Verbindung zu feiern, vorgetragen, und am Anfang auf jeden Fall, um sich auch zu finden und zu binden und sich auch darzustellen, weil diese Gesänge am Anfang der Brutzeit viel variantenreicher und vielfältiger sind als zum in der Mitte oder am Ende der Brutzeit, wo sich dann eher Artgenossen auf eine bestimmte Motivwahl so einstimmen und sich eher darin messen, wer ist der lauteste, wer ist der durchhaltendste Sänger in dem Sinne. Und bei den Grasmücken ist es da ganz wunderbar markant, dass sie ganz untypisch singen, also untypisch im Bezug auf ihre Gesänge, die sie in der Brutzeit vortragen oder die man in den einschlägigen Apps oder auf Audioaufnahmen, YouTube etc. und so weiter nachhören kann. Das sind so untypische Gesänge, die wirklich schön sind und auch voller Imitationen und jedes Jahr für tolle Überraschungen sorgen. So wie es bei uns gewesen ist, vor 4 Jahren hatten wir eine Technograsmücke oben am Hirschen. Also an einer Wegkreuzung hatten wir eine Grasmücke, die ähnlich wie Feldlerche keine einzige Pause gemacht hat. Und er sagt, was ist das für ein Vogel? Und dann wartest du, du siehst, da fliegt irgendwas kleines KBV-iges rum vor dir im Busch in der Brombeerhecke und plötzlich kommt ein Vogel aus der Brombeerhecke hoch, setzt sich oben exponiert hin. Du kannst ihn wunderbar sehen. Er ist grau. Er hat diese leicht vorgebeugte, schlanke Gestalt mit einer schwarzen, schönen Kappe oben drauf. Und dir wird klar, ei, eine Mönchsgrasmücke. Und das hat die so eine Woche, anderthalb Wochen durchgezogen. Und die hat er da gebrütet. Danach war aber dieses wirklich außergewöhnliche Lied nicht mehr von ihr zu hören. Und das sind die sogenannten, auf Englisch Subsongs, auf Deutsch dann Paarbildungsgesänge. Und jetzt könnt ihr im Hintergrund die Liebe der Goldammer genießen, die euch ins Ohr flötet. Wie hab ich dich lieb? Sehr wahrscheinlich. Ich hab dich lieb, wenn du ihr bodennahes Nest nicht störst. Denn Goldammer ist wieder eine von den Kandidaten, die auf dem Boden brütet, im Gras reingewoben. So wie die Mönchsgrasmücke, die nicht direkt auf dem Boden, aber ich sag mal manchmal 20, 30, 40 Zentimeter über der Bodenoberkante ihr feines, zartes Grasnest rein flechtet, natürlich manchmal auch höher, aber oft sehr, sehr bodennah. Der Zilps halt manchmal direkt auf dem Boden in einem großen Kugelnest, so wie auch der Fittes. Die Nachtigall direkt auf dem Boden, der Zaunkönig manchmal sogar unter dem Boden, unter so Wurzelstubben oder in alten Fuchsbauten drin, ähnlich wie das Rotkehlchen, die sogar in Mäuselöcher reingeht. Die Tannenmeise, die auf dem Boden in Mäuselöchern brütet. Die ganzen bodenbrütenden Vögel, die so klassisch sind wie jetzt die Feldlerche, die Heidelerche und natürlich die Hühnervögel wie Fasan oder da, wo es sie noch gibt, das Rebhuhn und auch die Waldschnepfe, dann halt natürlich im Wald drin. Und die Liste ist wirklich, wirklich lang. Amsel gehört übrigens auch dazu, die manchmal sehr, sehr bodennah brütet. Die kann natürlich auch höher, aber die kann auch 30, 40, 50 Zentimeter, 70 Zentimeter über dem Boden brüten, wenn sie sich entschieden hat, ah, hier ist mein Platz für die Saison. Und warum leier ich darauf so rum? Weil mir immer wieder deutlich wird, wie wenig Menschen, die Hunde besitzen, klar auf dem Schirm haben, dass Hunde absolut geniale Nesträufer sind, die nämlich mit einem Haps und einer großen, langen, klebrigen Zunge das ganze Nest leer räumen können. Ich sage nicht, dass sie es immer tun, aber das dauert ungefähr, den Altvogel herauszuholen oder die Eier wegzuschlecken, 3 Sekunden. Und du siehst nichts, da klebt man nicht mal eine Feder an der Lefze, wenn du das nicht, das Hündchen nicht die ganze Zeit im Blick hast. Also meine dringende Bitte in der Brut- und Setzzeit, entweder wirklich Vogel im Blick, kenne deinen Garten richtig gut, wisse wer wo wie wann brütet, dann muss der Hund natürlich auch mal von alleine, der arme Hund, der will ja nicht ständig an der Leine sein, nur in Gebieten, wo du dich nicht auskennst oder wo Vögel dich anschreien, um Hilfe schreien in Todesnot, wie wir es im letzten Jahr bei uns auf dem Platz ganz live erlebt haben und die Hundebesitzer haben das gar nicht gemerkt in dem Augenblick, weil sie überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass ein Vogel sie anschreien könnte und sagen könnte, übersetzt, ne, bitte nimm deinen Hund weg, bitte nimm deinen Hund weg, er frisst unsere Brut, er hat meine Partnerin verzehren wollen, sie ist gerade noch so entkommen, jetzt ist er am Nest und er, bitte, so, ja, in diese Richtung, also sagt's ruhig weiter, sagt es auf freundliche Art und Weise. Hundebesitzer reagieren oft sehr, sehr empfindlich, weil mein Hund doch nicht. Nein, ich habe meinen Hund im Griff und so weiter. Das glaube ich manchen Leuten auch. Nur ich habe ja selber 6 Kinder und weiß, wie das ist, wenn die in dem Alter von 3 bis 6, 7 sind und die Welt erforschen und losziehen und finde manchmal Hunde von ihrem Verhalten sind vergleichbar mit Kindern in diesem Alter, wenn sie so auf Entdeckungstour sind. Hunde sind unglaublich neugierig, die wollen was zu tun haben. Die haben eine feine Nase, die übertrifft uns um Längen. Und es gibt eine ziemlich traurige Geschichte, wo ich genau daneben stand, das Verhalten des Hundes sogar sehen konnte. 2021, Vogel des Jahres, Rotkehlchen. Und der Hund steht 1,5 Meter neben uns. Wir waren, was macht der denn da? Wir haben uns, waren so im Gespräch verstrickt, dass wir einfach nicht gecheckt haben, bis er das Rotkehlchen im Maul hatte. Genau neben uns. Da ist weder der Hund daran schuld, noch das Rotkehlchen. Das Rotkehlchen brütet nicht an der doofen Stelle. Der Hund ist kein gemeiner Vogelkiller, sondern wir sind die Verantwortlichen, da achtsam und ein gutes Gleichgewicht hinzubekommen zwischen Freiheit für den Hund und Überleben für die Singvögel. Einfach Fakt, viel mehr braucht man dazu nicht sagen, außer dass ich das lange, lange, lange nicht auf dem Schirm hatte. Also es gab mal ein Rotkehlchen-Alarm aufgrund eines Hundes, die leider nicht mehr lebt, gute Tonka-Hündin. Und wir haben uns gewundert und fragt und uns lange mit der Frage beschäftigt, warum löst Rotkehlchen so einen heftigen Alarm aus, wenn Tonka da unterwegs ist? Ja, klar, im Suchmodus, aber so ein heftiger Alarm, der fast schlimmer war, als wenn Katze sich irgendwie in Nestnähe bewegt, bis wir dann 7 Jahre später dabei gewesen sind, als dann wiederum eine andere Hündin ein Rotkehlchennest vor unseren Augen geplündert hat. Und dann ist uns erst klar geworden, ah, warte mal, da war ja vor 7 Jahren was. Und uns hat diese Frage, warum das Rotkehlchen so durchdreht, ein paar Monate beschäftigt. Und dann ist die Brutzeit vorbei und dann gerät es auch wieder in Vergessenheit. Und im nächsten Jahr hast du vielleicht so ein Erlebnis nicht und dann vergisst du das ganze Ding. Und dann ist uns aber klar geworden, vor 7 Jahren gab es dieses Rotkehlchen, was so völlig durchgedreht ist, bei der Anwesenheit eines Hundes, der in meinem Gehirn auf jeden Fall nicht so ein klassischer Vogeljäger, Vogelfresser, Vogelfeind ist. Ah, das Rotkehlchen hat uns da am Hals schon gesagt, bitte nehmt den Hund zu euch, weil das ist mir einfach zu nah. Und ich will in keinster Art und Weise behaupten, dass ich da schlauer bin oder wissender oder da in irgendeiner Art und Weise einen moralischen Zeigefinger erheben. Überhaupt gar nicht. Nur mit wachsender Erfahrung und Langjährigkeit, wo man hinhört und hinschaut, habe ich es einfach jetzt wirklich sehr, sehr oft schon erlebt. Und diese Not der Vögel, die zerreißt mir das Herz wie die Not jedes Lebewesens, das irgendwie um seine Existenz kämpft und ringt und frage mich, okay, was braucht es? Und eine Antwort ist auf jeden Fall, es braucht Aufklärung. Und Teilen von diesen Geschichten oder weiter Fortbildung und Freundlichkeit, damit den Leuten die Notwendigkeit oder überhaupt erst die Möglichkeit klar wird, damit man dann ins Handlungsbewusstsein kommt. Sorry, ich bin noch ein bisschen abgelenkt, weil hier ist ja so eine schöne Traubenkirsche. Sieht die hübsch aus. Der ganz abgefahrene junge Blättchen, die muss richtig rötlich daherkommen. Die frühblühende einheimische Traubenkirsche und ihre amerikanische Schwester, die spätblühende Traubenkirsche. Die ist ja auch wieder so vorurteilsbehaftet. Was kann denn die arme Traubenkirsche dafür, dass sie nicht hier so groß wird wie in Nordamerika? Trotzdem schmecken ihre Früchte. Der Nektar ist super für Insekten. Und dass die jetzt anderen Bäumen im Wald, anderen Forstbäumen im Wald das Licht so wegnimmt, macht sie da nicht zum bösen Baum, Mensch. Das ist halt eine Traubenkirsche. Ist halt so. Ich mag Traubenkirschen. Frühblühende auch. Aber ich würde sie jetzt nicht über die spätblühende stellen, weil dieses Neophyten, Neozonen, invasive Artenthema, das sollten wir nochmal getrennt extra in einem separaten Podcast behandeln. So, jetzt bewegen wir uns auf jeden Fall rapide, zeitlich gesehen, wieder auf die geschlagene Stunde zu. Und das ist ja schon auch eine Belastung für Leute, die jetzt hörend dabei sind und nicht all diese Reizüberflutung durch visuelle Reize und parallel die akustischen Reize und dann auch mein Geplapper als Plappergrasmücke da oben drüber, die nicht diese ganze Fülle erleben können, sondern rein akustisch dabei sind und natürlich wahrscheinlich noch entweder Wäsche aufhängen, E-Mails beantworten, Essen kochen oder zur Arbeit fahren vielleicht oder versuchen einzuschlafen. Die sind wahrscheinlich schon lange eingepennt. Also irgendwas noch parallel machen, ist natürlich klar, dass das ein ganz anderes Erleben ist. Deswegen lauschen wir jetzt einmal noch ins Adlertal mit Blick auf den Zinken und machen eine Pause. Und vielleicht erwische ich auf dem Rückweg nochmal Wendy etwas näher dran, weil bisher waren sie alle weit weg, aber es waren viele, richtig, richtig viele. Und Vielfalt und tolle Vögel haben wir alle mal gehört. Und die besprochenen Vögel sind ja sowieso jetzt eh klar. Ist ja schon eigentlich jetzt schon ein Zwang nach Beendigung dieses Podcastes, sich den Gartenbaumläufer und die Klappergrasmücke noch mal anzuhören. Wir lauschen mal in den Busch. Das klang gestresst. Ich weiß nicht, ob ihr es eben hören könntet, aber ihr könnt mal zurückspulen, ne? 10 Sekunden. Ganz in der Ferne war dieses wie so ein Zug. Der Zug macht nur düt, düt und dieser Vogel macht auch ein Suizogen bei uns auf dem Platz. Letztes Jahr war das Weibchen da, vorletztes Jahr war das Weibchen da, letztes Jahr war ein Männchen da. Dieses Jahr sind schon 2 Fasanenmännchen in und um unseren Platz und sowas von präsent. Und was wir jetzt nicht hören können, ist der Flügelschlag. Kurz danach, um nochmal richtig auf sich aufmerksam zu machen. Wir sind umzingelt von Fasanen. Und es gibt noch ein paar andere Neuigkeiten, aber die hebe ich mir für eine nächste Aufnahme auf. Und nach diesem gestressten Ruf ist hier plötzlich sehr, sehr still. Und Stille zu hören ist ja nun mal aber richtig hardcore. Deswegen lassen wir das jetzt. Aber ich will nochmal betonen, dass die melodischen Klänge dieser Gruppe der Melodiker, die keine eigene Gruppe sind, sondern bezogen auf die Struktur ihrer Gesänge, verschiedenste Arten von Singvögeln, haben Melodien, die sie vortragen. Sehr abwechslungsreich und auf sehr unterschiedliche Art und Weise begleiten uns die ganze Zeit, seitdem wir hier unterwegs sind. Die Amsel, das Rotkehlchen, die Mönchsgrasmücke, der Zaunkönig, so einen schönen kleinen Grundbeat liefert natürlich unser Shift-Shift, der Zip-Zap. Oder wie er noch vor 15 Jahren hieß, Weidenlaubsänger. Der Weidenlaubsänger. Schwesterart von Fittes und Waldlaubsänger. Diese Laubsänger sind diese kleinen KBVs. Wunderschön. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Für das pflichtbewusste Nachhören bestimmter Vögel, die nicht ganz so deutlich rüberkamen, wie es mir gewünscht hätte. Und das freundliche Weitergeben von aufklärenden Informationen über die Bedürfnisse von unser Gemüt, unsere Seele und unser Herz erfreuenden Singvögeln. Vielleicht bis gleich nochmal, wenn ich nah an Wendy rankomme. Falls nicht, schon ein erstes bis bald, euer Vorloge Paul. Einen kleinen Nachschlag gibt es. Es ist nicht Wendy. Es ist Babu. So klingt Babu, unsere alte Eiche. Besser gesagt, die Soundkulisse um die einladende Gestalt des ältesten Wesens auf unserem Platz. Einfach Augen zu machen, sich eine uralte Eiche vorstellen und genießen. Thank you. diesem wunderschönen Brummen des Flugzeuges über uns, so ein kleines Hobby-Privatflugzeug, würde ich mal denken oder so, verabschiede ich mich, sage Danke zu Babu, dass sie mich gerufen hat, um dieses geniale Gezitter und Geplapper noch einmal aufzunehmen, am Ende, als ob ich es heraufbeschworen hätte, wunderschön anzusehen, denn vor mir sitzt ein Mönchsgrasmückenmeerweibchen und fordert seinen Partner heraus, um sich mit ihr zu duellieren und seine Fitness und Begabung zur Schau zu stellen und zu zeigen, untermalt von der wunderschönen Amsel, am Anfang des Lauschmomentes ganz klassisch und wunderbar nicht mehr auf YouTube nachholen zu müssen, den Gartenbaumläufer. Hier und da ein paar kleine Meisengeräusche und ganz weit in der Ferne und still, dabei belassen wir es auch, war Wendy oder Wendolin, der Wendehals zu hören. Jetzt nochmal der Fasan, natürlich Buchfink auch dabei und andere schöne singende, wippende, maisige, drosselige, laubsängerige, gefiederte, aber absolute Hammer, Leute, was ihr gerade eben noch gehört habt, was am deutlichsten rübergekommen sein sollte, war völlig ungeplant und unvorhergesehen der sogenannte Subsong oder Paarbildungs Ruf, Lied, Gesang der Mönchsgrasmücken in diesem Fall. Ich lasse es dabei, lass nochmal ausklingen. Grasmücke mit Blaumeise im Hintergrund und natürlich Amsel. Oh, herrlich, da kommt sie in ihr Edelstahl, blank poliertes Flöten hinein am Ende. Und das Weibchen kommt nicht in diese hohe Tonlage, wahrscheinlich ganz bewusst. Denn das will sie von ihrem Typen hören, weil das sind die anderen Mönchsgrasmückenmännchen auch. Und sie muss sicherstellen, dass er in der Lage ist, das Revier zu markieren, bevor er dann auf den Eiern sitzen muss und die Jungvögel füttert, weil er sitzt bei den Grasmücken, bei den Mönchsgrasmücken ist es zumindest so, länger auf den Eiern als sie in den meisten Fällen. Anders als bei den meisten Singvögeln bei uns. Mann, ich kann nicht aufhören, das ist einfach zu göttlich. Kohlmeise. Bidi, 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 bidi. Bidi, 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 bidi. Zwei verschiedene Rhythmen. Buchfink und Amsel. Ist Bug in the System. Buchfink, Amsel, Kohlmeise ist Bug in the System. Die fast vergessene Weise. Also, rausgehen, nachhören, Klangbildreisen machen. Wenn ich weiß, was es ist, kann es nachlesen in meinem Buch. Oder mir eine Mail schreiben, dann schicke ich euch eine kleine Anleitung, wie man so eine Klangbildreise machen kann. Jetzt ein Ende finden. Ich bin schon wieder über eine Stunde. Das ist unglaublich. Ich bin geflasht, glücklich und starte in den Tag mit einem wohlverdienten Kaffee. Und du gönn dir auch was. Buchfink zum Beispiel. Klapper was Mücke oder so. Also, ich kann gar nicht aufhören, so wie die Vögel im Frühling nicht aufhören können zu singen, kann ich nicht aufhören, über Vögel zu reden. Ich bin vogelwahnsinnig. Eine Nebenwirkung, die nicht in der Packungsbeilage steht, der Phologie. Bis bald.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaheming.de. Oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpaul.